Ja, schönen guten Morgen von meiner Seite. So gut, euch zu sehen. So gut zu sehen, dass so viele den gestrigen Abend überlebt haben und gut ins 2022 geraten seid. Und so cool, mit euch in dieses neue Jahr zu starten, wo das jetzt quasi diesen Sonntag doch erst richtig losgeht. Gestern war ja quasi so ein bisschen Vorgeblänkel. Heute starten wir durch. Die Jahreslosung wurde ja schon vorgelesen. Um die soll es heute gehen. Aber ich möchte euch erstmal fragen, ob ihr das Gefühl kennt, vor einer Tür zu stehen und nicht zu wissen, was einen dahinter erwartet. Wer einen dahinter empfängt oder was einen dahinter erwischt. Und ich denke, das kennen wir alle. So Momente, wo man nervös ist, an der Tür zu klopfen. Und das ist ein riesiger Unterschied, ob man an der Haustüre von Freunden steht, von denen man schon erwartet, dass sie einem um den Hals springen und endlich sieht man sich wieder. Oder man zum Beispiel an der Tür des Direktors klopfen muss, der einen ins Büro bestellt hat. Und man nicht so richtig weiß, was da jetzt für ein Unheil auf einen zukommt. Gleichzeitig könnten wir auch an andere Türen denken, an weniger sichtbare Türen und Tore. Zum Beispiel die Grenzen unseres Landes. Ich bin mir sicher, dass einer, der aus Afghanistan zum Beispiel geflüchtet ist, ja, und der hoffnungsvoll an unserer Grenze steht, damit rechnet und darauf hofft, dass hinter dieser Türe endlich eine sichere Bleibe ist, auf ihn wartet. Und ich meine, wobei, wenn es gut kommt, dann erhält er vielleicht auf seinen Antrag ein F für vorläufig aufgenommen, aber mit noch größerer Wahrscheinlichkeit ein abgelehntes Gesuch, eine Abweisung, eine Abschiebung. Diese Erfahrung, abgewiesen zu werden, muss für uns vielleicht nicht so existenziell sein wie für diese Menschen, die da an der Grenze stehen. Aber ich denke, die letzten Wochen haben da auch Potenzial gehabt, dass wir diese Erfahrung auch machen durften, abgewiesen zu werden. Persönlich abgewiesen zu werden, vielleicht von einem Besuch, wo jemand gesagt hat, nee, also das ist mir gerade zu heikel, ich möchte jetzt vor Weihnachten aufpassen und ja, wir wollen uns jetzt als Familie bleiben, muss ja die Familie schützen, die hat da jetzt Priorität, nicht, dass das Weihnachtsfest noch ausfällt. Oder vielleicht hat euch jemand gesagt, nee, tut mir leid, also wir sind schon 10 Leute, das geht nicht. Du kannst nicht mehr an die Weihnachtsfeier kommen, du kannst nicht mehr zu der Silvesterfeier kommen, wir sind leider schon 10 Leute, sorry. Ah, wie, du bist erst einmal geimpft? Nee, sorry, das geht echt gar nicht, also das können wir nicht machen, das ist von den Gesetzen und so schwierig. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mich schmerzt das auch ein bisschen, dass wir ja momentan so oft von Gesetzes wegen dazu verpflichtet sind, Menschen abzuweisen, ihnen die Türe zuzumachen, immer und immer wieder. Und natürlich macht es irgendwie auch gesundheitspolitisch Sinn und man kann das irgendwie im Großen und Ganzen auch nachvollziehen, warum das so ist. Aber es schmerzt da auch. Es schmerzt, dass allzu oft das Menschliche, das Herz auf der Strecke bleibt. Und es ist doch irgendwie auch erschreckend, wie schnell wir uns daran auch gewöhnt haben. Wie schnell wir das eingeübt haben. Und wie es Teil von uns geworden ist. Obwohl Menschlichkeit und Barmherzigkeit eigentlich genau das ist, was wir in diesen 2 Jahren am dringendsten brauchen. Annahme, Zuneigung, Wärme und Geborgenheit ist eine völlig unterschätzte und dringend benötigte Medizin für diese Zeit. Spürt ihr schon die Relevanz und die Brisanz dieser Jahreslosung? Die Reihe hat sie ja schon vorgelesen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aus Johannes 6 ist sie dieses Jahr. Und wer das nicht kennt, was mit der Jahreslosung auf sich hat, tatsächlich hat das nichts mit den Herrenhuter-Losungen zu tun, sondern das ist ein ökumenisches Gremium, also Vertreter aus verschiedenen Kirchen setzen sich zusammen und grübeln nach, was könnte denn ein Bibelvers sein, der über diesem Jahr stehen soll und was uns dieses Jahr begleiten soll. Und so, ja, in diesen Wochen beschäftigen sich katholische Gemeinden, evangelische, freikirchlich, ganz bunt gemischt, beschäftigen sich mit diesem Vers und sagen, hey, wir wollen mit diesem Vers in das Jahr starten. Und ich finde es irgendwie faszinierend, wie jedes Jahr eigentlich dieser Vers da ist, wo gefühlt so alles ganz klar ist. Man weiß sofort irgendwie, um was es geht oder was der irgendwie aussagen soll, was der einem mitgeben soll. Und gleichzeitig aber hat man das Gefühl da, dass da aber auch noch so eine theologische und eine persönliche Tiefe drin steckt in solchen Versen, wenn man sich denn da ein bisschen mehr damit beschäftigt und die über die Wochen und Monate mitnimmt so einen Vers studieren kann. Man kann ihn einherzen, man kann ihn in seinem Innersten wohnen lassen und wertvolle Gedanken heranreifen lassen. Und Teil von diesem Prozess, diesem Heranreifen oder diesem Entdecken, Teil von diesem Prozess darf dieser Gottesdienst heute sein. Vielleicht auch der Auftakt für den einen oder anderen. Ganz bewusst will ich auch die aktuelle politische Situation gar nicht weiter ausführen. Ich will euch heute Morgen nicht mit einer Debatte zur Corona-Lage ermüden oder auch provozieren, sondern lieber der Provokation Jesu den Raum geben. Mit diesen Worten, die er uns hier mitbringt. Und um das lebendig zu machen, hilft uns das Bild der Türe. Genau, ihr seht es hier schon auf der Folie, eine Türe. Wie wichtig Türen sind, habe ich diese Woche erst erfahren dürfen. Nachdem ich noch bei Kollegen unterwegs war, bin ich nachts um 2 nach Hause gekommen. Ja, und plötzlich findet man den Schlüssel nicht mehr. Gut, die Mitwohner natürlich alle schon am Schlafen, alles dunkel. Und ja, was macht man da? Man merkt erstmal, wie einen das trennt von dem, wo man eigentlich hin will. Das traute Heim, das schöne Bett, auf das man schon sich hingesehnt hat. Verzweifelt eine Viertelstunde lang mit irgendwelchen Scheckkarten versucht, die Tür irgendwie aufzumachen. Aber hat leider oder vielleicht auch zum Glück nicht geklappt, dass es so einfach ist. Ja, wie auch immer. Und dann steht man auf einmal da. Ja, nach einer Viertelstunde habe ich dann gesagt, gut, dann gucke ich halt zum dritten Mal meinen Rucksack nochmal durch. Und dann hat es dann auch endlich geklimpert und man hat es doch noch geschafft, ins Bettchen zu kommen und erlebt, wie die Türe auch was Positives ist, wie es einen verbindet zu dem, wo man eigentlich hin will. Also Türen können trennen und verbinden. Jesus hat durch seine Taten die Türe geöffnet. Wie durch so einen Spalt konnten die Menschen etwas von Gottes Herrlichkeit sehen und sein Wirken erkennen. Sie haben gerade erlebt, wie Jesus am Tag zuvor mit 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen satt gemacht hat. Und jetzt standen die Menschen schon wieder vor einem neuen Rätsel. Wie ist dieser Jesus, ohne ins Boot zu steigen, bitte auf die andere Seeseite gekommen? Natürlich reisen sie ihm sofort nach, noch völlig fasziniert von dem, was am Tag davor geschehen ist. Sie reisen über den See und kommen voller Fragen, um ihn zu löchern. Was jetzt eigentlich mit ihm auf sich hat. Die einen wollen ihn auch, ja, nach dem, was sie erlebt haben, direkt zum König machen. Sie sind der festen Überzeugung, dass das der Messias sein muss, auf den sie so lange warten haben. Nachdem es ja in jüdischen Quellen hieß, ja, wenn der Messias kommt, dann endlich, dann regnet wieder Manna vom Himmel, von dem sie sich die Israeliten lange ernährt hatten. Doch genau die Leute, die so euphorisch zu Jesus kommen, die stößt Jesus erstmal vor den Kopf, indem er sie durchschaut. Ja, er sagt ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Die Menschen erwarten hinter der Tür des Messias ein Schlaraffenland. Da, wo es ihnen super gut geht. Brot in Fülle, immer satt sein. Ein Jesus, der ihnen immer alles besorgt, was sie gerade brauchen. Und vor lauter festgefahrener Messias-Erwartungen wollen sie vielleicht auch gar nicht sehen, wozu sie dieses Zeichen eigentlich erlebt haben. Nämlich als Hinweis darauf, dass dieser Jesus wirklich der vom Himmel herabgesandte Gottessohn ist. Das wahre Brot des Lebens. Jesus will ihnen eigentlich sagen, hey Leute, ich bin eigentlich gar nicht dafür da, um euch jetzt hier nur wieder das Manna wie in der Wüste zu bringen, wo Mose euch täglich versorgt hat. Ich bin dafür da, euch eine Perspektive zu bieten, die viel weiter als den kommenden Tag geht. Es geht um die Perspektive, die Ewigkeitscharakter hat. Sie geht viel tiefer als diese Oberflächlichkeiten. Das ist das, die Botschaft, die Jesus mitbringt. Jetzt wäre es natürlich einfach zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das öfters mal habt, wenn ihr in solche Gleichnisse oder wie Jesus mit den Juden auch unterwegs war, könnte man natürlich sagen, ah, jetzt haben es die Juden halt schon wieder nicht gecheckt. Wieder mal stehen die völlig auf dem Schlauch und die haben es nicht begriffen, was Jesus eigentlich gemeint hat. Doch lassen wir uns doch von diesen Worten, die Jesus da gebraucht, mal persönlich provozieren. Warum folgen wir eigentlich diesem Jesus nach? Was erhoffen wir uns eigentlich dabei? Was soll für uns rausspringen? Suchen wir Schlaraffenland? Welche Wünsche tragen wir ihn an Jesus ran, was er uns endlich erfüllen soll? Dass wir doch jetzt endlich mal hier an unserer Karriere ein bisschen vorankommen wollen, dass wir endlich unseren Traumjob haben wollen, dass Jesus doch endlich unsere unerfüllten Partnerwünsche erfüllt und jetzt hier mir eine Frau oder Mann an die Seite gibt, die man liebt und die einen das Beste für einen will und einen unendlich glücklich macht. Oder dass man endlich die Happy-Clappy-Familie hat bei all den Familienkonflikten. Mit welchen Wünschen kommen wir an Jesus ran? Haben wir überhaupt auf dem Schirm, was Jesus für eigentlich mit uns vorhat? Lassen wir Jesus die Entscheidung, mit was er uns füllen will? Oder haben wir da schon sehr klare Vorstellungen? Genau das ist es ja, was Jesus den Juden vorwirft oder ihnen sagt, hey, da habt ihr völlig die falsche Perspektive. Ihr denkt, ihr wisst, was ihr braucht zum Leben. Aber ihr habt es eigentlich nicht. Und ihr versteht mich falsch. Ich bin nicht der, der euch das Leben bringt. Er sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. In mir findet ihr die Fülle des Lebens. Von dieser Erkenntnis dürfen wir uns provozieren lassen. Aber es bleibt nicht bei der Provokation. Jesus lädt sie ein. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Nimmermehr dürsten. Aber trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Schiebt er direkt hinterher. Sehen, kommen, glauben. All das gehört für Johannes, der uns ja diesen Bericht geschrieben hat, alles untrennbar zusammen. Er ist der festen Überzeugung, dass dieses Wirken Jesu allein dazu dient, dass Menschen ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Bei keinem der 7 beschriebenen Wunder im Johannesevangelium finden wir einen vorausgehenden Glauben, der dann ein Wunder zu sehen bekommt. Es ist umgekehrt. Durch das Sichtbarwerden von Gottes Herrlichkeit im Wunder entsteht Glaube an Jesus. Aber leider müssen wir auch sagen, Glaube kann das Resultat eines vorher erlebten Wunders sein, muss es aber nicht. Denn Jesus selber sagt das auch über seine galiläischen Zuhörer. Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Trotz allem, trotz diesem Wunder, dass so viele Menschen satt geworden sind und die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden ist, trotz allem glaubt ihr mich nicht. Was Jesus tut, und das ist faszinierend, ruft Glauben vor, aber auch Unglauben. Und dabei können wir Unglauben auch, geht es bei den Unglauben gar nicht mal so drum, dass die Leute irgendwas nicht gewusst haben oder dass sie nicht fähig waren, irgendwie ihm zu glauben. Sondern wir erleben da einen Unglaube viel mehr als eine bewusste Ablehnung dessen, was offensichtlich geworden ist. Es war offensichtlich, was Jesus für eine Botschaft mitgebracht hat und mit welcher Absicht er gekommen ist. Es war offensichtlich, dass dieser Jesus Gottes Sohn ist, Gott selbst. Und Sünde, verstanden als das, was uns von Gott trennt, versteht Johannes primär unser Unglaube. Wenn wir Jesus als den von Gott Gesandten nicht anerkennen und ihn abweisen. Wie muss es Jesus zumute gewesen sein, als er bloß einen Tag nach diesem gigantischen Brotwunder, das so viele begeistert hatte, erleben musste, abgelehnt zu werden. Dass die Leute sich von ihm abgewandt haben und Anstoß daran genommen hat, was er gesagt hat. Gott kommt, haben wir gerade an Weihnachten gefeiert. Gott kommt und die Menschen lehnen ihn ab. Was geschieht hier eigentlich? Das ist doch die Frage. Scheitert Gottes Wille am Widerstand der Menschen? ist der Vater, der Jesus gesandt hat, ohnmächtig und der kleine Mensch mächtig genug, Gottes Willen zu durchkreuzen? Unsere Jahreslosung ist ja zum Glück nur der halbe Vers 37. Ich weiß nicht, wem es schon aufgefallen ist. Der ganze Vers lautet so: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und nachdem wir jetzt in diese Türe reingegangen sind, sehen wir nun die beiden Seiten der Türe. Wir sehen in diesem Losungsvers, dass wir Jesus in dieser geöffneten Türe stehen hören können, der uns eben einladend zuruft, der uns zuruft: Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht. Kommt her zu mir alle, die ihr belastet seid, die ihr müde seid. Kommt, ich still euren Lebenshunger. Glaubt an mich. Ich still euren Lebensdurst. Kommt zu mir. Glaubt an mich. Und ich gebe euch ewiges Leben. Kommt und seht und überzeugt euch selbst. Und diese Einladung, die gilt jedem. Diese Einladung gilt dem frommen Nikodemus. Diese Einladung gilt von den Juden verachtete samaritanische Frau am Brunnen. Sie gilt dem ganz schnell entschlossenen Jünger Philippus, aber auch dem kritischen Nathanael. Sie gilt den feiernden Hochzeitsgästen von Kana, dem todkranken Jungen in Kapernaum und dem Gelähmten am Teich Bethesda. Allen Menschen, die uns ja in diesen ersten 5 Kapiteln vom Johannesevangelium begegnen und die Jesu wunderbares Eingreifen erleben, sie sind nicht besonders qualifiziert. Sie sind nicht besonders gescheit. Und sie leben auch nicht klimaneutral. Es sind ganz ordinäre Leute. Leute wie du und wie ich. Leute, die auch ihr Päckchen mitbringen und alles andere als ein perfektes Insta-Leben haben. Ein Leben am Boden der harten Realität. Die Einladung: Kommt her zu mir, alle. Die gilt auch dir. Die gilt auch uns, wenn wir kommen und uns ihm zuwenden. Niemand wird von Jesus abgewiesen. Niemand wird von seiner Barmherzigkeit ausgeschlossen. Außer die, welche sich durch ihren Unglauben selbst ausschließen, indem sie eben gar nicht erst zu ihm kommen. Eigentlich steht es im Original sogar noch viel deutlicher als jetzt diese Übertragung, die wir haben: Wer zu mir kommt, den werde ich abweisen. Wenn man es genau anguckt, heißt das: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen oder hinausstoßen. Wenn wir genauer hingucken, dann sehen wir eben zwei Sachen. Es geht wirklich um raus. Nicht nur abweisen, sondern rausschmeißen. Es gibt ein drinnen und es gibt ein draußen. Was auch eine klare Botschaft ist, was es bedeutet, bei Jesus zu sein, bei Gott zu sein, auch in der Ewigkeitsperspektive oder eben auch nicht. Und das Zweite ist, wenn wir das genauer angucken, ist, dass hier besonders stark verneint wird. Grammatikalisch wird hier die stärkste Verneinung benutzt, die man im Griechischen so machen kann. Und deswegen kann man das auch sowas sehen wie von niemals. Niemals werde ich dich hinauswerfen. Auf keinen Fall werde ich dich rausschmeißen. Mit Sicherheit nicht. Todsicher. Todsicher werde ich niemand hinausschmeißen, der zu mir kommt. Die Türe ist offen. Die Türe ist offen für jedermann, der kommt. Und das wahre Lebensbrot, das unseren Hunger nach sinnerfülltem Leben stillen kann, bietet sich uns an. Wir dürfen eintreten in diese Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, die es nur durch Jesus Christus zu haben gibt. Todsicher. Und wenn wir gekommen und eingetreten sind, dann sehen wir auf dieser Innenseite dieser Türe, dass uns bis jetzt nur die halbe Wirklichkeit bewusst war und wir erst den zweiten Teil unseres Verses gefolgt sind. Denn der erste Teil ist ebenso Wirklichkeit, doch für unseren menschlichen Verstand schwieriger fassbar. Wenn wir es angucken, dann sehen wir darin eine, ja, wieder mal eine Komplementarität des Glaubens. Also es ergänzt sich. Also es ist quasi zusammen. Zwei Wahrheiten, die nebeneinander stehen, die scheinbar unvereinbar sind und dennoch beide unbestreitbar sind. Und es bleibt ein Geheimnis, wie diese zwei Wahrheiten miteinander in Einklang gebracht werden. Und auch wenn dieser erste Versteil ein Stück weit auch ja, meinen Verstand strapaziert, finde ich es auch unglaublich tröstlich, was ich da auf dieser Tür Innenseite finde. Wo Jesus sagt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir gekommen. Dass ich gekommen bin, liegt also gar nicht an mir. Ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Du bist ein Geschenk Gottes an Jesus. Ich habe ihn nur gefunden, weil er mich zuvor bereits gefunden hat. Nicht wegen meines großen Glaubens, nicht weil ich Wunder oder eine Gebetserhörung erlebt habe oder Gottes Gebote befolge, lädt er sich zu sich ein. Nein, ausschließlich und allein, weil Gott, der himmlische Vater, es so will, dass ich komme. Jesus führt das auch weiter im Anschluss an unseren Losungsvers, indem er sagt, der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Niemand kann von sich aus selbst zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Der Vater zieht und wir kommen. Es gab einen bekannten englischen Prediger, der Spurgeon, und es kam mal ein Gottesdienstbesucher nach einer Predigt zu ihm und hat ihm vorgeworfen, ja, du glaubst wohl, Christus zieht unwillige Menschen an den Haaren herbei. Und daraufhin hat der Spurgeon geantwortet, Gott zieht zwar niemanden an den Haaren herbei, aber er zieht ebenso kraftvoll an ihren Herzen. Christus zwingt niemanden gegen seinen Willen, zu ihm zu kommen. Wenn ein Mensch nicht errettet werden will, dann rettet ihn Christus auch nicht gegen seinen Willen. Doch der Heilige Geist zieht ihn, frei von Druck, indem er ihn willig macht. Für uns vielleicht nicht nachvollziehbar und ein Stück weit auch geheimnisvoll, kann ja der Heilige Geist das menschliche Herz bewegen und den Willen in diese entgegengesetzte Richtung wenden, wo wir uns doch eigentlich von Gott abgewendet haben. Und so wird der Mensch bei voller Zustimmung gegen seinen Willen errettet. Paradox. Auf einmal wollen wir, was wir vorher nicht wollten, nämlich zu Jesus kommen und an ihn glauben. Das ist Gottes Werk. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was ist das, was Gott an uns sehen möchte? Er möchte sehen, dass wir unser Vertrauen auf seinen Sohn setzen. Aber dieser Glaube ist eben keine Bemühung, keine Leistung und kein Werk unsererseits, sondern er ist Gottes Werk in uns. Gott ist in uns am Werk. Und wir glauben, weil er uns den Glauben schenkt. Und wir kommen, weil er uns zieht. Ja, Jesus, Einladung an uns, zieht uns zu ihm. Sie wirkt anziehend auf uns, wie Jesus uns einlädt, indem er sagt, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich würde sagen, das sind zwei sehr stabile Türpfosten für unseren Glauben im neuen Jahr, die uns Gewissheit geben. Mag unser Glaube, eigener Glaube, ins Wanken und Zweifeln kommen? Oder mag uns das beschäftigen, dass das Nein von Menschen wie so eine starke Mauer Jesus entgegensteht? Wir werden auch dieses Jahr erleben, dass auch dort, wo es menschlich aussichtslos scheint, Gott Jesus Menschen geschenkt hat und sie daher durch alle äußeren und inneren Hindernisse hindurchbrechen und zu ihm kommen werden. Aber auch selbst dürfen wir uns an diese Zusage klammern. Diese zwei Zusagen, die wir uns mit ins neue Jahr nehmen. Erstens, mein Glaube ist ein Geschenk. Ja, ich selbst, ich bin ein Geschenk Gottes an Jesus. Und zweitens, ich werde unter gar keinen Umständen todsicher jemals von ihm abgewiesen werden. Auch dann nicht, wenn ich mich selbst nicht ansehen mag, es vor mir selber graut, wenn ich mich so sehr über mein eigenes Versagen schäme, wenn mein Leben zerrüttet ist, mein Erfolg bachabwärts geht und meine Beziehungen zerbrochen sind. Niemals, niemals werde ich von ihm abgewiesen. Zu ihm darf ich so kommen, wie ich bin. Und er verspricht dir 365 Tage des nächsten Jahres. Mein Vater bewegt dich, dich zu mir zu kommen. Und wenn du kommst, werde ich dich mit Sicherheit nicht abweisen. Ich möchte uns jetzt noch die Gelegenheit geben, zum Abschluss diesen Text nochmal im Herzen aufgehen zu lassen. Und ja, wie gesagt, das als Start in diesen Prozess zu sehen, diesen Vers, dieses ganze Jahr auch zu begleiten. Genau, deswegen werde ich ihn jetzt nochmal vorlesen. Ihr könnt ihn gerne mitlesen und im Herzen bewegen. Und danach werden wir eine kurze Zeit der Stille haben, wo wir das in unserem Herzen auch nochmal ein bisschen nachklingen lassen dürfen. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tode auferweckte. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Himmlischer Vater, es ist unglaublich, darüber nachzudenken, dass du uns zu dir gezogen hast, dass wir zu dir kommen dürfen und das, obwohl wir es überhaupt nicht verdient haben. Es bringt uns, es macht uns ehrfürchtig, das macht uns dankbar, dieses Geschenk heute Morgen wieder gespürt zu haben. Ich danke, dass du alles dafür in die Wege geleitet hast, dass wir zu dir kommen dürfen. Und ich danke, dass du diese Gewissheit uns ins Herz schreibst, gerade für nächstes Jahr, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass du uns nicht wieder rausschmeißt, dass du uns nicht ablehnst, sondern dass du uns willkommen heißt und dich daran freust, wenn wir Zeit mit dir verbringen, wenn wir bei dir sind, bis in alle Ewigkeit. Und Jesus, ich möchte dich aber auch gleichzeitig, möchte ich dich bitten für all die Menschen, die in unserer Familie sind, die unsere Freunde sind, die an unserem Arbeitsplatz, mit denen wir unterwegs sind und die noch nicht zu dir gekommen sind. In unserem Herzen ist einfach der tiefe Wunsch, dass die Leute das auch erleben dürfen. Dass die Leute erleben dürfen, was es bedeutet, zu dir zu kommen und da heil zu werden, in Körper, Geist und Seele. Herr, erbarm dich diesen Menschen und lass uns einfach auch ihnen ein Licht sein und lass uns ihnen zeigen, was es bedeutet, mit dir unterwegs zu sein und mit dir in Gemeinschaft zu leben. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dieses Jahr, in das wir starten dürfen und sind uns gewiss, dass dein Segen darüber steht. Amen. Für nächste Woche und für das kommende Jahr sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, mit euch allen. Amen.